HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und mit diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Flehen um Versöhnung, der Papst auf Friedensmission in Afrika. Auch christliche Kirchen in Jerusalem stehen unter Druck, die zunehmende Gewalt und der Rechtsruck im Land. Neues Leben in alten Kirchenmauern. Die Herrenwaldkirche in Stadtallendorf wird zum Spielplatz. Und unser Sonntagsthema, warum Versöhnung so schwer ist und uns trotzdem so gut tut. Im Gespräch mit der praktischen Philosophin Susanne Boshammer. Der Kongo und der Südsudan sind die Stationen der laufenden Afrika-Reise von Papst Franziskus. Der alte Mann trifft auf junge und vitale Länder. Zwei Drittel der Bevölkerung, zum Beispiel im Kongo, sind unter 25 Jahre alt. Zugleich gibt es fortdauernde Konflikte und unversöhnte Fronten, sodass der Aufruf gegen Gewalt und für Versöhnung in beiden Ländern dringlich war und ist. Jörg Seiselberg ist mit dem Papst unterwegs.
Südsudanesischer Gesang bei der Ankunft am Flughafen in Juba. Und ein kleiner, besonderer Moment, der als Symbol taugt für die Schwierigkeiten, denen der Papst auf seiner Afrikareise begegnet. Zwei südsudanesische Kinder kommen Franziskus auf der Rollbahn entgegen und sollen zur Begrüßung als Zeichen der Hoffnung vor den Augen des Papstes zwei weiße Friedenstauben fliegen lassen. Die Tauben aber steigen nicht in die Luft, sondern stürzen nach kurzem Flugversuch zu Boden, watscheln in den Schatten des Flugzeuges. Eine gut gemeinte Begrüßungsgeste, die misslingt, so wie viele Versuche der vergangenen Jahre im Südsudan, Frieden zu schaffen. Der Papst aber macht auch in Juba deutlich, dass er sich durch die Schwierigkeiten in seinen afrikanischen Gastgeberländern nicht entmutigen lassen will. Hartnäckig wirbt Franziskus in diesen Tagen für Versöhnung und Frieden. Dabei scheut sich der Papst bei den Begegnungen mit politisch Verantwortlichen nicht vor undiplomatisch drastischen Worten. Wie beim Auftakttreffen in Juba, als der Papstpräsident Salva Kiir Mayardit und dessen rivalisierenden Stellvertreter Riek Machar an ihre Verantwortung für die Menschen im Südsudan erinnerte. Eure Kinder und die Geschichte selbst, hochverehrte Verantwortungsträger, werden sich an euch erinnern, wenn ihr dieser Bevölkerung Gutes getan habt. Auf der Grundlage dessen, was ihr jetzt tut, werden die künftigen Generationen die Erinnerung an euren Namen ehren oder auslöschen. Ein erster Hoffnungsschimmer. Südsudans Staatsoberhaupt Salva Kiir hat Franziskus im Rahmen des Empfangs öffentlich zugesagt, dass die Friedensgespräche mit den Widerstandsgruppen im Land wieder aufgenommen würden. Es wäre ein bedeutender Schritt zur Aussöhnung im Südsudan nach dem nie ganz umgesetzten Friedensabkommen von 2018. Seit Gründung des Landes vor 12 Jahren leidet der Südsudan unter bewaffneten Konflikten bis heute. Milizen unterschiedlicher Volksgruppen terrorisieren die Bevölkerung. Rund 400.000 Menschen sind im Südsudan in den vergangenen Jahren ums Leben gekommen. Erst kürzlich ist die Gewalt wieder aufgeflammt. Der Südsudan ist überwiegend christlich und die katholische Kirche die zahlenmäßig stärkste im Land. Dass die Menschen gerade deswegen besondere Hoffnungen in den Besuch des Papstes setzen, war bereits bei der Ankunft zu spüren, als zehntausende Menschen auf dem Weg ins Zentrum die Straßen säumten. Franziskus hat mehrfach deutlich gemacht, dass ihm dieses junge, christlich geprägte Land am Herzen liegt. Mit dem Südsudan ist eine der spektakulärsten Gesten seines Pontifikats verbunden. Vor über 3 Jahren küsste Franziskus nach einem gemeinsamen Gebet Salva Kiir und Riek Machar, den seinerzeitigen Bürgerkriegsgegnern, die Füße, als Ausdruck einer flehenden Bitte um Frieden. Der Papst will mit seinem Besuch im Südsudan und zuvor in der Demokratischen Republik Kongo aber nicht nur nach innen, sondern auch nach außen wirken. Und zwei außerhalb Afrikas weitgehend vergessene Kriege wieder ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit bringen. Aufrüttelnd und erschütternd waren die Berichte, die Bürgerkriegsopfer aus dem Ostkongo in Kinshasa vor dem Papst verlasen und die vielen Beobachtern die Tränen in die Augen trieben. Beispielsweise die Schilderung eines 16-jährigen Jungen. Mein Vater ist in meiner Gegenwart ermordet worden, von Männern in Militärkleidung. Ich habe gesehen, wie sie ihn in Stücke gerissen haben. Danach folgten Detailbeschreibungen der Gewalt, die nur schwer erträglich waren. Es sprachen auch Vertreterinnen von Frauen aus dem Ostkongo, die von Vergewaltigungen und Verstümmelungen berichteten. Einige zeigten ihre Armstümpfe, von Milizkämpfern waren ihnen mit Macheten Teile des Armes abgeschlagen worden. Der Ostkongo, eine der an Bodenschätzen reichsten Regionen der Welt, leidet seit Jahren unter Gewalt und dem Terror rivalisierender Milizen. 5 Millionen Menschen wurden gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. Im Kongo gibt es so viele Binnenvertriebene wie sonst nirgendwo. Hilfsorganisationen im Südsudan berichten, dass es für Hilfsprojekte in diesen Konfliktregionen zunehmend an Geld fehlt. Auch weil die Spendenbereitschaft der Menschen zurückgegangen ist, möglicherweise weil andere Kriege, wie beispielsweise der in der Ukraine, derzeit stärker wahrgenommen werden. Der Papst hofft, dass sein Besuch dazu beiträgt, dass die Welt wieder stärker auch nach Afrika schaut.
Der Papst in Afrika, das waren Beobachtungen von Jörg Seiselberg. Das Heilige Land wird gerade von einer Welle der Gewalt heimgesucht. Das Klima in Israel wird rauer, nicht zuletzt seit der Bildung der neuen Regierung, in der jüdisch-nationalistische Kräfte stark vertreten sind. Die extremer gewordene Stimmung im Land spüren auch die Christen. Ein Anschlag am Neujahrstag war für Jan-Christoph Kitzler der Anlass, darüber mit Christen in Jerusalem zu sprechen.
Die Spuren der Verwüstung sind immer noch gut zu sehen auf dem Friedhof am Zionsberg am Rande der Altstadt von Jerusalem. Viele Gräber sind noch zerstört, obwohl der Vorfall rund einen Monat her ist. Der Friedhof gehört der lutherischen und anglikanischen Gemeinde in Jerusalem gemeinsam. Joachim Lenz ist der Propst der deutschsprachigen lutherischen Erlöserkirche in Jerusalem und beschreibt, was passiert ist.
Die beiden jungen Männer, die am Neujahrstag auf unseren Friedhof gegangen sind, haben sich hier gezielt darum gekümmert, Steinkreuze zu zerstören. Das kann man auf Aufnahmen sehen, die eine Überwachungskamera gemacht hat. Also da sind Kreuze umgestoßen worden, zerstört. Und die Bruchstücke sind genommen worden, um andere Kreuze weiter zu zerstören. 30 Gräber insgesamt hat es getroffen.
Die Täter waren zwei radikale jüdische Siedler. Auch in Deutschland werden immer wieder Friedhöfe geschändet. Aber in Jerusalem fügt sich diese Tat ein in ein Bild, in dem der Druck auf Christen und christliche Einrichtungen steigt, sagt Sani Ibrahim Azar, lutherischer Bischof im Heiligen Land.
Das erleben die Kirchen, die Priester, die Bischöfe, besonders bei Prozessionen in der Altstadt, zum Beispiel am Grünen Donnerstag, Karsamstag, Palmsonntag. Da merken wir, dass radikale, extreme jüdische Gruppen auch die Christen attackieren oder auch die Prozessionen schwer machen. Ja.
Auch Daniel Seidemann beobachtet, dass sich das Klima verschlechtert. Im Vergleich zu 1948 habe sich die Zahl der Christen in Jerusalem auf rund 16.000 fast halbiert, sagt er. Der Anwalt untersucht seit vielen Jahren die Streitpunkte. Oft geht es um Land und um Einfluss auf wichtige Orte. Radikale jüdische Siedler hätten ein Programm.
The attempt to impose and radically change the character of Jerusalem.
Der Versuch, den Charakter von Jerusalem radikal zu verändern, und zwar durch biblisch motivierte Siedlungen und Projekte, bringt die christliche Präsenz in Jerusalem unter Druck. Die Bedrohung ist, dass Jerusalem zu einem Ort wird, an dem Christen nicht mehr willkommen sind. Das gab es seit Jahrhunderten nicht. Jetzt passiert das vor unseren Augen. Ganz so weit ist es zwar noch nicht, aber die Einzelfälle häufen sich. Daniel Seidemann glaubt, dass sich das Klima auch durch rechtsextreme Minister, die in der Regierung von Benjamin Netanyahu sitzen, zusätzlich verschärft. Wir sind darüber besorgt, dass die Präsenz eines klinischen Rassisten wie Ben-Gvir und Smotrich in der Regierung für gewisse Leute eine Inspiration ist. Das Undenkbare wird möglich und das Mögliche wird das neue Normal. Ich fürchte, dass das, was wir in der Altstadt sehen, ein Wechsel in der Natur der Gewalt gegenüber Christen ist.
Has been directed at Christians.
13 anerkannte christliche Kirchen gibt es in Jerusalem. Insider sagen, das Klima der Christen untereinander habe sich in den letzten Jahren verbessert, auch weil alle mit Akten der Aggression zu tun haben. Joachim Lenz, dem lutherischen Propst von Jerusalem, ist aber noch wichtig zu sagen, dass es nach der Friedhofsschändung auch aus anderen Religionsgemeinschaften viel an Solidarität gab.
Ganz vielen Juden, ganz vielen Muslimen ist es ein unmöglicher Gedanke, dass so ein Ort geschändet, zerstört wird. Da sind wirklich Rassisten, da sind Extremisten, da sind hassende Menschen am Werk. Die anderen haben, Gott sei Dank, im Heiligen Land immer noch die Mehrheit.
Doch das Klima verschärft sich in Jerusalem und das könnte sich schon bald wieder zeigen. In diesem Jahr fallen Ostern, das jüdische Pessachfest und der muslimische Fastenmonat Ramadan zusammen. Jerusalem bereitet sich auf Wochen der Anspannung vor.
Christliche Kirchen in Jerusalem unter Druck, die zunehmende Gewalt ist spürbar. Der Papst wünscht sich Versöhnung für die afrikanischen Länder, die er besucht. Und in Israel sind die Konflikte so heiß, dass von Versöhnung gar nicht mehr so oft gesprochen wird. Dabei gehört das Verzeihen, die Versöhnung, das sich Entschuldigen auf allen Ebenen des menschlichen Lebens mit zum Wichtigsten, zugleich aber auch zum Schwersten. Was macht es uns so schwer zu verzeihen und um Verzeihung zu bitten? Gerade das Christentum als Versöhnungsreligion hat bis in die täglichen Gebete des Vaterunsers hinein das Vergeben als Kernaufgabe definiert. Vergib uns unsere Schuld, wird da gebetet, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die psychologische und die alltägliche Seite dieses Menschheitsthemas steht im Mittelpunkt eines kleinen Gesprächs an diesem Sonntagsschwerpunkt hier in HR Info Himmel und Erde, das ich mit der Professorin für praktische Philosophie Susanne Bosshammer geführt habe. Sie lehrt an der Universität Osnabrück und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die zweite Chance«. Und sie kümmert sich besonders um die lebensstiftenden und die befreienden Aspekte des Verzeihens.
Guten Morgen.
Ja, was macht es uns eigentlich so schwer, uns zu entschuldigen?
Ich glaube, da spielen verschiedene Dinge eine Rolle. Mhm. Das erste ist ja, dass wir, wenn wir uns bei jemandem entschuldigen oder die Person um Verzeihung bitten, dann richten wir die Aufmerksamkeit auf etwas, wovon wir wissen, dass wir es nicht hätten tun sollen. Mhm. Wir haben Fehler gemacht und den meisten Leuten fällt es nicht mal leicht, sich selber Fehler einzugestehen, aber das anderen gegenüber zu tun, ist noch ein bisschen schwieriger. Ich glaube aber, es kommt noch was anderes hinzu und das hängt dann davon ab, wie gravierend unser Fehler war. Manchmal haben wir, wenn wir andere Menschen schwer verletzt haben, das Gefühl, dass wir einfach nicht das Recht haben, ausgerechnet die Person jetzt auch noch um was zu bitten. Mhm. Und um Entschuldigung zu bitten, hat ja was damit zu tun, dass ich was von dir will. Und da schrecken wir manchmal auch deswegen zurück, weil wir denken, das Recht dazu habe ich eigentlich verwirkt, so wie ich mich verhalten habe.
Interessant, also die dunklen Seiten dann nochmal ans Licht holen und gerade auch so eine Schuld. Entschuldigung geht uns schwer über die Lippen, ja, aber fehlt es uns da auch an Empathie, so die Probleme und auch die Bedürfnislagen des Gegenübers auch wahrzunehmen?
Ich glaube tatsächlich, dass wir, was unser Empathievermögen angeht, nicht in jeder Situation in Topform sind. Also manchmal machen wir uns zu wenig klar, was unser Verhalten für andere Leute bedeutet und führen uns das nicht so richtig vor Augen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass wir manchmal auch, gerade weil wir uns in den anderen hineinversetzen, das Gefühl haben, wir dürften ihn mit diesem Anliegen nicht belästigen.
Und es ist natürlich eine sehr intime Situation, wenn ich jemanden um Verzeihung bitte. Ja, das ist ja schon eine ziemlich intensive Interaktion. Manchen Leuten fällt es leichter, vielleicht anderen auch etwas schwerer. Haben Sie einen Eindruck, woran das liegen könnte, dass wir auch unterschiedlich mit diesen Situationen umgehen?
Ich glaube, grundsätzlich sind Menschen in dieser Hinsicht ja sehr unterschiedlich. Also sowohl in der Hinsicht, eigenes Fehlverhalten sich selber und anderen einzugestehen, aber auch in dieser Fähigkeit, in Situationen der eigenen Schwäche noch auf andere Personen zuzugehen. Es kommt bei der Bitte um Verzeihung oder der Bitte um Entschuldigung ja noch etwas hinzu. Und das hat was mit Abhängigkeit zu tun. Denn wenn wir jemandem Unrecht getan haben, dann ist die Person die einzige, die uns verzeihen kann. Das heißt, wir sind ihr in gewisser Weise ein bisschen ausgeliefert. Und in dem Moment, in dem ich um Verzeihung bitte, wird das sehr deutlich. Denn wenn die Person meine Bitte zurückweist oder davon nichts wissen will, dann kann ich mich nicht einfach an den Nächsten wenden. Und auch das, glaube ich, macht es für manche Menschen noch zusätzlich schwer, dieses Gefühl von ausgeliefert sein.
Spannend, was da alles eine Rolle spielt. Im Untergrund macht man sich so gar nicht klar. Wenn ich aufrichtig um Verzeihung bitten möchte, worauf muss ich achten? Wie geht das?
Also das Erste, worauf ich achten muss, ist, die Voraussetzung dafür, aufrichtig um Verzeihung zu bitten, ist wirklich die aufrichtige Überzeugung, dass ich etwas falsch gemacht habe. Und auch das Gefühl, dass ich das wirklich bedauere. Es ist ja manchmal so, wenn wir Fehler machen und das Gefühl haben, Mensch, jetzt müsste ich mich da eigentlich entschuldigen, dann tun wir das manchmal nicht deswegen, weil es uns wirklich leid tut, sondern weil wir den Ärger nicht haben wollen, der aus der Situation entstanden ist. Eine aufrichtige Bitte um Verzeihung erfolgt wegen dem anderen, also um seinet oder ihretwillen. Und dazu gehört, ich sage, was ich gemacht habe, war falsch und ich übernehme die Verantwortung. Ich habe das wirklich gemacht, da war kein anderer daran schuld, niemand hat mich gezwungen. Und das Zweite ist zu sagen, es tut mir wirklich leid, ich würde es am liebsten rückgängig machen. Das können wir natürlich nicht und deswegen gehört meistens zu einer aufrichtigen Bitte um Verzeihung zumindest so eine Prognose für die Zukunft, dass wir nämlich sagen, ich werde wirklich tun, was ich kann, damit das nicht nochmal vorkommt. Es gibt also 3 Elemente, zurückblicken und sagen, es war falsch, den anderen anblicken und sagen, es tut mir leid und vorausblicken und sagen, ich bemühe mich, in Anführungszeichen, ein besserer Mensch zu werden.
Und wenn man das Ganze dann noch begleitet mit einer Geste des Bedauerns, sagen wir mit einer Tafel Schokolade oder mit Blumen, was halten Sie denn davon?
Das ist etwas, was ich tatsächlich eher nicht machen würde. Und das hat was damit zu tun, dass es dabei bleiben sollte, dass die Bitte um Verzeihung eine Bitte ist und kein Bestechungsversuch. Also es gibt so verschiedene Fehler, die man machen kann bei dieser Geste. Und ein Fehler ist, dass wir unser Unrecht zwar anerkennen und eingestehen, aber gleichzeitig versuchen, uns zu rechtfertigen, also uns zu erklären und beim anderen sozusagen Verständnis wecken wollen. Das ist deswegen falsch, weil wenn wir uns rechtfertigen, wollen wir ja eigentlich zeigen, dass das, was wir gemacht haben, doch irgendwie gar nicht so schlimm war. Bitte um Verzeihung heißt, ich anerkenne, das war wirklich nicht in Ordnung. Und die Sache mit der Tafel Schokolade oder anderen, vielleicht auch etwas umfangreicheren Gesten, ist, glaube ich, auch eher missverständlich, weil wir damit so einwirken, auf den anderen unsere Bitte auch zu erhören. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich das aushalten, diesen Moment, in dem ich nichts zu bieten habe, außer meine aufrichtige Bitte um Verzeihung.
Frau Boshammer, bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem, was uns dann am leichtesten von den Lippen geht, so ein schnell genuscheltes Sorry. Tun Sie sich schwer mit so einer Art, sich zu entschuldigen und einen Verzeihungsakt einzuleiten?
Ja, das Genuschel hat ja manchmal was damit zu tun, dass wir es doch nicht wirklich aussprechen wollen. Und ich denke tatsächlich, wir sollten uns entscheiden. Entweder gehen wir auf den anderen zu und bitten wirklich um Verzeihung und dann sprechen wir am besten laut und deutlich und unmissverständlich. Oder wir brauchen vielleicht noch eine Weile, um den richtigen Moment zu finden. Aber eine aufrichtige Bitte um Verzeihung muss schon unmissverständlich sein.
Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Die zweite Chance, warum wir nicht alles verzeihen sollten. Das nicht alles ist in Klammern. Also es gibt auch Dinge, die unverzeihlich sind.
Ja, meiner Auffassung nach ist es tatsächlich nicht immer die richtige Idee zu verzeihen. Es ist auch nicht immer der richtige Zeitpunkt. Und das hat für mich nicht so sehr damit zu tun, was jemand uns angetan hat. Also es geht nicht darum, dass es bestimmte Dinge gibt, die unverzeihlich sind. Sondern es geht eher darum, dass das Verhalten der anderen Person mir gegenüber insgesamt vielleicht Bedenken auslöst in Sachen Verzeihen. Warum ist das so? Wenn wir verzeihen, dann ist es nicht nur so, dass wir uns bemühen, diesen Groll zu überwinden, den wir ja zu Recht haben, wenn Menschen uns Unrecht tun, sondern wir machen noch ein bisschen mehr als das. Wir teilen nämlich der anderen Person mit, okay, ich verzeihe dir, um meinetwillen musst du dir keine Vorwürfe mehr machen. Du musst kein schlechtes Gewissen mir gegenüber mehr haben. Diese Geschichte steht nicht mehr zwischen uns. Und ich denke, dass es Situationen gibt, in denen wir uns überlegen sollten, ob es wirklich richtig ist, diese Botschaft auszusenden. Und das sind zum Beispiel Situationen, in denen ich diese Erfahrung mit diesem Gegenüber nicht zum ersten Mal mache. Vielleicht hat sich die Person schon häufiger bei mir entschuldigt und vielleicht habe ich schon häufiger die Erfahrung gemacht, eigentlich hatte das überhaupt gar keine Konsequenzen. Und in solchen Situationen, glaube ich, zum Beispiel, sollten wir zurückhaltend sein, damit dem anderen dabei zu helfen, sein Gewissen zu entlasten. Denn ein schlechtes Gewissen zu haben, kann tatsächlich auch ganz förderlich und hilfreich sein.
Für eine Veränderung, für eine Umkehr in einer bestimmten Sache oder für ein Verhalten, das eben auf Dauer eine Haltung ist, die nicht gut ist. Frau Boshammer, was haben wir eigentlich selbst davon, wenn wir verzeihen?
Ja, das ist ganz interessant. In diesem Feld gibt es, ich bin ja selber in der Philosophie tätig, aber da gibt es auch viel psychologische Forschung. Und die weist zunächst mal darauf hin, dass dieses Verzeihen für die Person, die verzeiht, was enorm Entlastendes haben kann. Also da gibt es tatsächlich so Hinweise darauf, dass der Blutdruck sinkt, das Herzinfarktrisiko und so weiter und so fort. Also dass wir uns wie befreit fühlen, auch tatsächlich physiologisch. Aber auch aus philosophischer Sicht kann man sagen, dass der Moment, in dem ich den anderen entlaste und ihm sage oder ihr sage, du musst dir keine Vorwürfe mehr machen, dass das ein Moment ist, in dem ich selber einen ganz entscheidenden Unterschied mache für unser Verhältnis zueinander. Und die Erfahrung, dass ich die Fähigkeit dazu habe, dass ich die Macht habe, die Situation zu verändern und die Zukunft von diesem belastenden Ereignis der Vergangenheit zu entlasten. Das kann etwas sein, was mir das Gefühl von Selbstachtung zurückgibt. Es gibt ja viele Menschen, die sagen nach einem insbesondere schweren Unrecht, dass sie eigentlich gar nicht mehr so richtig aus dieser sogenannten Opferrolle rausgekommen sind. Und zu verzeihen kann einem dabei helfen, diese Rolle zu verlassen Und wie gesagt, es kann einen tatsächlich auch physiologisch entlasten, einfach weil wir mit dem Verzeihen auch belastende und einengende Gefühle hinter uns lassen.
Spannend. Also bleiben wir noch mal einen Moment bei der psychologischen Seite, denn auch wenn ich verziehen habe, kann da ja auch noch Ärger und Groll und Wut im Untergrund rumoren. Wie wird man das denn letztlich los?
Das ist sogar sehr häufig so. Also der Vollzug des Verzeihens, um es mal so zu sagen, der braucht in der Regel eine Weile. Wir können das wirklich beabsichtigen und auch jemandem sagen, ja, ich verzeihe dir das, und dann dauert's. Und manchmal merken wir, es gelingt mir gar nicht so richtig. Immer wenn ich die Person wieder treffe, kippe ich fast automatisch wieder in diese Vorwurfshaltung. Und manchmal haben wir dann das Gefühl, ich kann gegen das Gefühl eigentlich gar nichts richtig machen. Das scheint mir allerdings ein Irrtum zu sein. Wir wissen eigentlich genau, wie das geht, wie man Gefühle los wird, nämlich indem man aufhört, sie zu nähren. Also wenn ich wirklich entschieden bin zu verzeihen, dann kann ich zum Beispiel aufhören, diese Geschichte immer wieder in meinem Inneren abzuspulen oder anderen Menschen davon zu erzählen. Ich kann aufhören, die sozusagen mit Energie zu versorgen. Und dass das funktioniert, das wissen wir aus dem Feld der positiven Gefühle. Denn die Freude an etwas wachzuhalten, die Zuneigung zu einer Person lebendig zu halten, hat oft auch viel damit zu tun, dass wir uns Geschichten erzählen, schöne Geschichten. Und beim Verzeihen ist es ein Weg, den Groll loszuwerden, dass wir aufhören, uns diese belastenden Geschichten zu erzählen.
Ein spannendes Feld. Die zweite Chance, so heißt das Buch von meiner Gesprächspartnerin Susanne Boshammer. Sie ist Professorin für praktische Philosophie an der Universität Osnabrück. Haben Sie vielen Dank für diese Einsichten in das Thema Verzeihen und Vergeben.
HR Info. Himmel und Erde.
Was tun mit Kirchen, die nicht mehr gebraucht werden? Das Problem stellt sich ja in dem Maße, wie Menschen zunehmend aus der Kirche austreten, immer öfter. Die Herrenwaldkirche in Stadtallendorf ist eines der ersten Kirchengebäude in der evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck, das damals entwidmet wurde. Das war Ende 2013. Da hat sich die Kirchengemeinde nach 48 Jahren schweren Herzens von der gottesdienstlichen Nutzung verabschiedet. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende, denn 2014 hat das christliche Jugendwerk Jumpers die denkmalgeschützten Kirchen und Gemeinderäume gemietet und eine sozialräumlich orientierte Kinder-, Jugend- und Familienarbeit gestartet. Seitdem ist die Kirche wieder mit Leben gefüllt. Anna Spieß berichtet darüber.
In dem riesigen Gemeinderaum steht eine große gelbe Hüpfburg. Eine Hochebene aus Holz mit Schaukeln darunter. In der Mitte liegen Matten auf dem Boden. Und da, wo früher der Altar stand, ist eine Kletterwand und eine Halfpipe aufgebaut. Es gibt Bobbycars, Tischkicker und vieles mehr. Der perfekte Indoor-Spielplatz also. Im Nebenraum stehen Sitzgruppen und es gibt eine Theke mit selbstgebackenem und Getränken. Einige Eltern sitzen da zusammen und unterhalten sich, während die Kinder vergnügt spielen. Es ist trubelig. Helena Dintelmann kommt seit einiger Zeit mit ihren beiden Kindern her.
Ich finde es sehr toll, dass es hier sowas gibt für die Kinder und auch für die Erwachsenen zweimal die Woche. Wir haben letzte Woche auch Kindergeburtstag hier gefeiert.
Jeden Tag kommen bis zu 200 Menschen in die Räume für Hausaufgabenbetreuung, Deutschkurse und Begegnung. Esther Briora ist Gemeindepädagogin und Sozialarbeiterin. Sie leitet das Connect Familienzentrum und erklärt, was hier alles geboten wird.
Wir haben dann an zwei Tagen Freispiel und dann eine Workshop-Struktur, wo wir wirklich schauen, dass wir Kindern im musikalischen, im sportlichen oder kreativen Bereich fördern. Und dann wird bei uns eigentlich immer zusammen gegessen in irgendeiner Form. Und an einem Donnerstag haben wir auch ein Angebot, das nennt sich Kinderparty. Das heißt, wir feiern jede Woche mit den Kids eine Party, weil wir einfach sagen, dass Gott sie lieb hat und er was ganz Besonderes in ihnen sieht.
Die Kinder kommen gerne hierher. So wie die 8-jährige Elif.
Also ich mag hier besonders, dass man hier richtig rumtoben kann und dass es so viele Spielgeräte gibt.
Mittlerweile ist das Kirchengebäude ganz schön in die Jahre gekommen und muss dringend saniert werden. In diesem Zusammenhang soll sich in Zukunft noch mal einiges tun, erzählt Thomas Peters, Pfarrer der Herrenwaldkirche.
Wir erweitern die Spielkirche zu einem Spieltraum oder Spielraum. Und jetzt wollen wir in einem Kooperationsprojekt Jumpers, Kirchengemeinde, Familienbildungsstätte und Landeskirche einen Spieltraum realisieren. Und der Innovationsfonds der Landeskirche unterstützt dieses Projekt. Unsere Bischöfin Frau Hoffmann ist Schirmherrin geworden, sodass wir guter Dinge sind, dass wir in diesem Jahr planen können und spätestens im nächsten Jahr die ersten Schritte tun.
Kirchen werden geschlossen, aber in Stadt Allendorf gibt es eine soziale Nutzung danach mit viel Potenzial, wie Anna Spieß berichtet hat. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen und ruhigen Sonntag.